nicht mit unserer Kraft. So heißt meine Predigt heute. Und ich beginne mit einem Vers aus Apostelgeschichte 3,12. Ihr Leute von Israel, oder lasst uns übersetzen, ihr Leute von Hannover, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft oder Frömmigkeit zustande gebracht? Ein gelähmter Mann, von dem man wusste, dass er nicht laufen kann, sitzt an der Pforte, an der schönen Pforte, und Petrus und Johannes gehen vorbei, schauen ihn an, sehen, dass da gerade was möglich ist und befehlen ihm, dass er aufstehen soll. Dieser Mann wird plötzlich geheilt, springt auf, und das löst so einen Tumult aus, dass eine ganze große Menge von Menschen zusammenläuft. Und Petrus nutzt diese Gelegenheit, um zu predigen, um auf Jesus hinzuweisen. Und dieser Satz ist für mich so bedeutend. Er sagt, was staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft gemacht? Nicht mit unserer Kraft. Darum soll es heute gehen. Was ist dem Ganzen vorausgegangen? Wieso ist Petrus und Johannes auf einmal so cool da unterwegs? Sie gehen ganz gewöhnlich zum Tempel und auf einmal sehen sie einen Lahmen, einen Gelähmten und sagen, ey, guck mal, guck mich mal an, steh auf. Was ist da mit diesen Männern passiert? Das waren die Männer übrigens, die noch einige Tage zuvor, etwa 50, ein bisschen weniger, abgehauen sind, Jesus im Stich gelassen haben, Jesus verraten haben, verleugnet haben, Jesus zu kennen. Auf einmal sind sie, boah, voll die Heiler. Was ist da passiert? Heute ist Pfingsten und es ist ein guter Tag, um darüber zu sprechen, was da passiert ist. Denn das, was Petrus meint, ist, dass er verweist darauf, dass irgendeine andere Kraft da in ihm ist oder bei ihm ist, die das möglich gemacht hat. Und dieses Ganze ist zurückzuführen auf Pfingsten, auf den 50. Tag nach Ostern. Heute ist Pfingsten, heute ist so ein Tag. Und was gibt es für uns Besseres? Wir als Pfingstgemeinde können endlich mal erklären, wer wir sind, oder? Ich werde immer wieder über verschiedene Dinge gefragt, die im Gottesdienst passieren, aber heute können wir endlich erklären, warum wir Pfingstgemeinde sind, warum wir uns auf Pfingsten beziehen. Was ist da passiert an Pfingsten? Es waren etwas um die 120 Menschen zusammen. Die haben auf etwas gewartet, weil Jesus sagte, wartet, geht nicht weg. Und dann kommt auf einmal plötzlich ein Brausen vom Himmel und erfüllt die Menschen und sie fangen alle an, ganz komische Dinge zu machen. Sie fangen an, in irgendwelchen Sprachen zu sprechen, die sich komisch anhören. Und als das passiert ist, haben sich Menschen darüber lustig gemacht zum Teil, weil das auch lustig ausgesehen hat. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das heute so darstellen? Wie könnte man das greifbar machen, es fassen, was denn da passiert ist? Und ich habe ein Video gefunden, das das zeigt ungefähr, wie es damals gelaufen ist. Seid ihr bereit, das Video zu sehen? Ihr werdet gleich überrascht sein. Aber so ähnlich muss es abgelaufen sein. Bitte Video ab.
Möchte eine Haribo Goldbeeren haben.
Ja. Oh, toll.
Mein Geschmack ist irgendwie so Erdbeeren.
Meiner schmeckt nach Orange.
Immer zwei beißt, macht das, dann mischt sich das.
Ich liebe dich.
Echt, ich auch.
Ach, wie süß.
Komm, wir heiraten.
Was? In der Tüte?
Haribo macht Kinder so und Erwachsene ebenso.
Okay, wer kennt diese Werbung schon? Okay. Vielleicht fragst du dich, hä, was hat das jetzt mit Pfingsten zu tun? Aber ich sag dir was. Menschen haben auf einmal angefangen, okay, vielleicht nicht mit einer anderen Stimme, aber in einer völlig anderen Sprache zu reden. Und die, die sie kannten oder die dabei waren und wussten, ey, das sind doch alles Deutsche oder das sind doch alles Juden. Wieso reden die auf einmal so komisch? Und heute würde ich gerne kurz erklären, warum die im Video so komisch reden. Nein, warum am Pfingsten Menschen auf einmal anfingen, komisch zu reden. Und vielleicht ist dir das auch aufgefallen, dass hier bei uns in der Elim Hannover auch so ein paar komische Leute gibt, die manchmal im Lobpreis oder beim Gebet auch irgendwie komisch reden. Und was ist das überhaupt? Und ich habe nicht selten schon mal die Frage gestellt bekommen, also mir gefällt ja alles bei euch und es ist ja alles okay, aber dieses komische Reden da, was ist das denn überhaupt? Ich erkläre das ganz kurz. Erstens, es beginnt alles mit Christus. Christus ist der, der mit Heiligem Geist tauft, heißt es. Es ist ganz interessant, dass Jesus Christus schon zu Beginn seines Dienstes in jedem der vier Evangelien als der vorgestellt wird, der mit Heiligem Geist tauft. Also man könnte sagen, das, was wichtig ist, das wird ja immer wiederholt. Jesus ist der Messias, Jesus ist der versprochene Retter, Jesus ist der Sohn Gottes. Und in jedem der vier Evangelien wird Jesus als der vorgestellt, der mit Heiligem Geist tauft. Ich möchte das gerne vorlesen. Matthäus 3, 11. Ich taufe euch mit Wasser, sagt Johannes, als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Markus 1,8. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas 3,16. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und Johannes 1,33. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst, auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit Heiligem Geist taufen wird. Anscheinend gab es diese Erwartung, dass einer kommen wird, der mit Heiligem Geist taufen wird. Und Johannes wiederholt das, die Evangelien wiederholen das jedes Mal, dass Johannes das angekündigt hat. Jesus ist der, der mit Heiligem Geist taufen wird. Das war der Beginn seines Dienstes. Was hier auch ganz interessant ist, und das ist wichtig zu merken, jedes Mal wird hier die Taufe mit Wasser mit der Taufe mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Interessant, Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, es kommt aber einer, der mit Heiligem Geist tauft. Die Taufe mit Wasser ist ja so, dass wir in etwas eintauchen. Damals, Johannes war am Jordan, am Fluss. Übrigens, als Petrus gepredigt hat und 3000 Menschen sich bekehrten und taufen ließen, waren sie nicht am Jordan, das war viel zu weit weg. Die ließen sich in sogenannten Ritualbecken taufen, so wie unser Taufbecken hier. Es ist also bei der Taufe mit Wasser so, ich tauche ein in ein Wasser, das da ist. Bei der Taufe mit dem Heiligen Geist heißt es immer wieder, dass etwas von oben herabkommt. Ihr werdet von oben her erfüllt werden. Vom Himmel kam ein Brausen. Von oben her werdet ihr gefüllt. Und dennoch ist das eine Taufe. Für mich ist das ein gutes Bild dafür. Bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bei der Taufe geht es nicht darum, irgendwo hineinzutauchen, sondern es ist eher vergleichbar mit einem riesigen Wasserfall. Riesige Wassermengen kommen von oben auf mich herab, so wie die Niagara-Wasserfälle. Hat jemand Niagara schon gesehen? War jemand schon mal da? Habt ihr euch mal versucht, da drunter zu stellen? Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Auf jeden Fall, gewaltige Wassermengen kommen von oben und umschließen dich komplett, so dass du wie bei einem Eintauchen ins Wasser voll davon bist. Und hier ist der Gedanke dieser. Johannes tauft mit Wasser. Wir aber sollen von Jesus, durch Jesus, mit Heiligem Geist gefüllt werden. Und zwar nicht wir springen irgendwo hinein, nicht wir entscheiden uns etwas zu tun, sondern es kommt von oben her auf uns. Danke für das Amen. Das steht am Anfang seines Dienstes. Bevor Jesus anfängt, irgendwas zu tun, zu handeln, wird er als der beschrieben, der mit dem Heiligen Geist tauft. Es vergehen etwa 3 Jahre. Jesus hat seinen Dienst erfüllt, hat vieles gesagt, vieles angekündigt, erklärt, getan. Und am Ende seines Dienstes, bevor er in den Himmel aufgenommen wird, kommt schon wieder dasselbe. Lukas, Kapitel 24, Vers 49. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Es beginnt damit, dass Jesus der ist, der mit Heiligem Geist tauft, und es endet damit, dass Jesus der ist, mit dem Heiligen Geist tauft. In der Apostelgeschichte wird das Ganze nochmal aufgegriffen, bevor wir neuen Schwung bekommen und neue Schritte gehen, wiederholt der Schreiber der Apostelgeschichte das Ganze nochmal. Apostelgeschichte 1,4. Jesus sagt folgende Worte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Und dann weiter ab Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Ah, jetzt kommt der neue Gedanke. Jetzt kommt die Erklärung. Warum eigentlich das Ganze? Ihr werdet meine Zeugen sein. Das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Erster Punkt, Christus ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Jeder, der sich Christ nennt, jeder, der an Christus glaubt, sollte deshalb ein Interesse daran haben, ein Verlangen danach haben, ein Wissen wollen und erleben wollen. Wenn Jesus der ist, der mit Heiligem Geist tauft, dann will ich das persönlich erleben. Dann will ich das erfahren. Dann will ich, dass es Realität wird in meinem Leben. Ich will nicht nur an irgendjemanden glauben, sondern an das, was dieser jemand auch zugesagt hat, was dieser jemand versprochen hat. Und dann ist es endlich soweit. Teil 2, die Taufe oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird sichtbar. Die Jünger haben etwa 10 Tage warten müssen. Ach, ist ja nicht so lang, oder? Ich stelle mir das vor, die sind alle zusammen, alle in einem Zimmer, in einem etwas größeren Zimmer. 10 Tage lang, von morgens bis abends. Ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen spazieren waren, aber sie durften ja in der Stadt bleiben. Sie sollten nicht außerhalb der Stadt gehen, aber in der Stadt mussten sie bleiben. 10 Tage lang haben sie gewartet und gewartet und gewartet. Und was glaubt ihr, worüber haben sie geredet? Jetzt können wir unserer Fantasie freien Lauf lassen. Ich vermute mal, sie haben darüber gesprochen. Wie wird das kommen? Wann wird das passieren? Wie werden wir das merken? Werden sich auf einmal unsere Muskeln aufblasen? Werden wir auf einmal zu Hulks werden, grüne Farbe bekommen, die T-Shirts platzen, boah, und dann gehen wir so raus und haben Kraft empfangen. Bestimmt haben sie sich darüber Gedanken gemacht. Und dann plötzlich heißt es, ohne dass sie irgendwie eine Ahnung hatten, dass es jetzt kommen wird. Das passierte plötzlich, ohne eine Vorleistung, ohne das, was sie etwas getan haben. Und das möchte ich dir heute sagen. Es ist völlig egal, wie du dich gerade fühlst. Es ist völlig egal, ob du sagst, boah, der Lobpreis war jetzt aber so, dass er mich vorbereitet hat und gleich kommt was, oder du denkst, oh, irgendwie bin ich heute gar nicht so emotional gut drauf. Irgendwie hat es mich jetzt gar nicht abgeholt und irgendwie fühlt sich das gar nicht nach Pfingsten an. Weißt du, ist völlig egal. Völlig egal. Denn die Erfüllung, das von oben her, das kommt nicht aus dir und nicht aus mir, sondern von Gott. Und deshalb, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du erlebt hast diese Woche oder was du in den vergangenen Tagen erlebt hast und Wochen und Monaten, Jesus ist der, der mit Heiligem Geist füllt. Und so ist das passiert an Pfingsten. So ist das passiert an Pfingsten. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Jetzt könnte der Schlagzeuger auf der Snare so ein bisschen spielen. Aber wir haben das nicht abgesprochen. Es kommt so ein Brausen, so ein Wirbeln. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen. Jetzt könnten wir mit dem Beamer ein bisschen was projizieren, so ein paar Flammenzungen. Und die verteilten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Alle, heißt hier, alle, die da waren, nicht die, die gut vorbereitet waren oder die, die besonders fromm waren oder die, die schon lange mit Jesus unterwegs waren, sondern alle, die an diesem Ort waren, wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingegeben hat. Das ist so eine bekannte Stelle eigentlich. Und es scheint, okay, ist doch alles klar. Müssen wir noch was dazu sagen? Ja, müssen wir. Müssen wir. Wir müssen wieder ein bisschen tiefer graben. Das, was da passiert ist, das Versprochene von Jesus Christus, dass der Geist auf sie herabkommt, dass sie Kraft empfangen werden, das musste irgendwie sichtbar werden. Sie mussten verstehen, es begreifen. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist das gekommen, was Jesus versprochen hat. Und hier ist eben dieses komische Detail passiert, dass sie plötzlich anfingen, in einer anderen Sprache zu sprechen. Und ich versuche das mal kurz darzustellen, dieses Bild. Es sitzen 120 Menschen in einem Raum und plötzlich fangen sie an, jeder in einer anderen Sprache zu sprechen und einer versteht den anderen nicht. Die Auswirkungen, die kommen erst später, aber erstmal, sie haben damit noch nie was im Leben zu tun gehabt. Erstmal wird es richtig komisch. 120 Leute reden wahrscheinlich in 120 verschiedenen Sprachen. Und wahrscheinlich war das so nervig geworden oder so unangenehm, dass sie anfingen, da den Raum zu verlassen, dass sie rausgingen, sagen, ich halte es nicht mehr aus. Wahrscheinlich ist es laut geworden. Und übrigens, wenn wir Pfingsten feiern und wenn wir eine Pfingstgemeinde sind, dann dürfen wir auch mal laut werden. Darf ich das mal sagen? Und ja, wer klatschen will, gerne. Und auch das mal vorab einfach mal, um damit auch mal aufzuräumen. Es gibt diese Aussage von Paulus, der sagt, in der Gemeinde will ich lieber ein paar Worte mit meiner Sprache sprechen, als im Geist. Gleichzeitig sagt Paulus aber, wenn ich im Geist rede, rede ich zu Gott und nicht zu Menschen. Das bedeutet, in der Gemeinde darf ich sehr wohl im Geist beten, im Geist reden, nicht zu Menschen, aber zu Gott. Und ich darf sehr wohl, weil ich ein Pfingstler bin, wenn wir eine Pfingstgemeinde sind, ich ermutige uns dazu, in Sprachen zu beten. Nicht Menschen anzuquatschen, nicht sich an Menschen zu wenden, sondern an Gott. Und das soll ein Zeichen dafür sein, dass da etwas passiert ist. Aber gleich mehr dazu. Warum Sprache? Es gibt ja verschiedene Beschreibungen von Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Warum war beim ersten Mal am Pfingsten das Zeichen für Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe ein Beten in einer anderen Sprache? Meine Lieblingserklärung bisher war folgende. Pfingsten gehört zu den Wallfahrtsfesten. Weiß jemand, was ein Wallfahrtsfest ist? Da macht man eine Wallfahrt dahin. Das heißt, man pilgert dahin, man zieht dahin. Gott hat seinem Volk aufgetragen, dass sie dreimal im Jahr an drei Festen nach Jerusalem ziehen sollen. An Ostern, an Pfingsten und am Erntedankfest. Damals lebten die Juden verstreut in der ganzen Welt und sprachen ganz viele verschiedene Sprachen. Und an Pfingsten waren also in Jerusalem aus der ganzen Welt Menschen versammelt, die ihre eigene Sprache mitgebracht haben. Dieses Wunder, was da passiert ist, was Gott geschafft hat, passt also zu dem, was die Umgebung damals nötig hatte. Die diese Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen haben, sie sind rausgegangen und haben das einfach weitergemacht, haben in ihrer Sprache gebetet, geredet, wie auch immer. Und auf einmal kommt einer, auch ein Jude, der aber aus, keine Ahnung, Mesopotamien, China oder sonst irgendwoher kommt und sagt, ey, wieso sprichst du meine Sprache? Und sie hörten sie, wie sie von den großen Taten Gottes gesprochen haben. Dieses Wunder, was da passiert ist, oder dieses Zeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hat also am Pfingsten die meiste Reichweite gehabt. Einmal, dass da ganz viele Menschen das verstehen konnten, und zweitens, die da waren zum Pfingstfest, die sind dann wieder in ihre Orte irgendwann zurück, in ihre Länder, und haben das mitgenommen und schon angefangen, das Evangelium zu verbreiten. Das ist eine gute Erklärung, aber keine sehr gute. Es ist manchmal zu einfach, Leute. Und als ich diesmal gesessen habe und geguckt habe und gehört habe und gelesen habe und recherchiert habe, dachte ich, das ist mir zu wenig. Gott, ich will mehr. Was ist da noch? Und dann auf einmal höre ich etwas und es würde so, als würden mich irgendwie, als würden meine Augen aufgehen. Als hätte ich das vorher nie gewusst. Und dieser Moment, der ist jetzt ganz wichtig, der ist für dich. Vielleicht kämpfst du damit, mit dieser Frage. Muss das denn dieses Beten in anderen Sprachen sein? Ist das denn wirklich notwendig? Wir wollen heute nicht so sehr in die Theorie gehen, aber wenn du dich mit dieser Frage auseinandersetzt, dann möchte ich dir folgende Bibelstelle vorlesen. Und bevor ich vorlese, erinnere ich nochmal. Was sollte passieren? Sie sollten erfüllt werden. Sie sollten voll werden mit der Kraft aus der Höhe. Und jetzt Matthäus 12, 34. Jesus sagt hier etwas Entscheidendes. Er sagt, wovon das Herz voll ist, das spricht der Mund aus. Hast du das gerade? Wovon das Herz voll ist, das spricht der Mund aus. Deshalb war das Zeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist das erste damalige Zeichen, das beste Zeichen, das es geben konnte, als Zeichen dafür, dass sie voll sind davon, dass sie anfingen, das auszusprechen. Auszusprechen, was in ihrem Herzen war. Sie haben ihren Mund aufgetan und haben das rausgelassen, was Gott in sie hineingelegt hat. Und heute möchte ich dich dazu einladen, deinen Mund zu öffnen. Jesus Christus ist der, der mit Heiligen Geist tauft. Jesus Christus ist der, an den du glaubst. Jesus Christus ist der, den du angenommen hast. Und wenn er versprochen hat, dich mit der Kraft aus der Höhe auszurüsten, dann hat er es auch getan. Und ich bitte dich heute darum. Wir werden das gemeinsam machen heute, am Ende der Predigt. Wir werden gemeinsam beten, wir werden gemeinsam singen. Und ich lade dich dazu ein, jetzt schon, dich darauf vorzubereiten, deinen Mund zu öffnen. Und wir wollen heute das tun. Wir wollen das aussprechen, wovon wir voll sind. Warum hat Jesus diese Kraft versprochen? Und jetzt kommt ein weiter wichtiger Teil der Predigt. Jesus sagte nicht, und wenn ihr dann erfüllt werdet mit der Kraft, dann könnt ihr so ein bisschen Schakalaka machen. Dann könnt ihr euch gut fühlen und so besonders gute Momente haben und dann wird es so emotional sein. Oh, dann fühlt ihr euch gut und geht nach Hause. Und chillt ein bisschen. Und den Sonntag drauf kommt ihr wieder in den Gottesdienst und dann machen wir wieder ein bisschen Schakalaka zusammen. Das war überhaupt nicht Sinn und Zweck. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das deshalb nicht erleben, weil wir genau das suchen. Aber darum geht es gar nicht. Jesus sagte, ihr werdet mit der Kraft erfüllt werden. Wozu? Damit ihr meine Zeugen sein könnt, damit ihr anfängt zu handeln, damit ihr loslegt. Und es geht gar nicht um das Beten in anderen Sprachen oder um andere Zeichen, sondern es geht um das, was daraus folgen soll. Es geht um die Kraft zum Dienen, Kraft, um Zeugen zu sein, Kraft, um rauszugehen, Kraft, um aufzustehen, um nicht mehr sitzen zu bleiben, Kraft, um endlich meinen Arbeitskollegen anzusprechen oder ihn einzuladen oder für ihn zu beten, weil es ihm gerade schlecht geht. Dazu sind wir aufgerufen, Zeugen zu sein. Fast alle Zeichen, wenn Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, haben mit Reden zu tun. An den meisten Stellen wird vom Beten in anderen Sprachen gesprochen. An anderen Stellen bekamen Menschen auf einmal Mut und Kraft zu predigen, als sie erfüllt wurden. Bei Paulus war das ganz interessant. Paulus ist eigentlich gegen die Gemeinde. Er ist unterwegs, um die Gemeinde zu verfolgen. Und dann begegnet er Jesus. Er sieht ein helles Licht. Und das war so hell, so stark, dass Paulus erblindet ist. Das hat seine Augen verletzt. Zu grelles Licht, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und dann kommt ein Mann namens Hananias, um für Paulus zu beten und sagt, Gott hat mich gesandt, dass ich für dich bete, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und was ist das Erste, was passiert ist, als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist? Er wurde wieder sehend, er wurde geheilt und kurz darauf ging er raus und fing an zu predigen. Also am Ende füllt die Erfüllung mit Kraft, mit dem Heiligen Geist, immer zu einer Aussprache, zu einem Beten, zu einem Reden, zu einem Predigen, zu einem Proklamieren. Und ich lade dich dazu ein, dich heute darauf vorzubereiten, es auszusprechen. Wir wollen heute unseren Mund öffnen. Wir wollen heute Pfingstgemeinde sein und nicht nur heute, sondern morgen und übermorgen. Drittens, das Reden ist nicht das Ziel, sondern das Tun ist das Ziel. Wir sollen Zeugen sein. Ich habe am Anfang einen Bibelvers vorgelesen, wo Johannes und Petrus unterwegs sind zum Tempel und da sehen sie einen Menschen, der da gelähmt sitzt. Sie schauen ihn an und fordern ihn auf, aufzustehen. Ich möchte das mal vorlesen. Eines Tages geschah Folgendes. Apostelgeschichte 3, 1 bis 8. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, stehe auf und gehe umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn weiter. Was ist hier passiert? Die Erfüllung mit der Kraft, die sie am Pfingsten erlebt haben, wirkt nicht nur am Pfingsten, wirkt nicht nur in diesem Moment, wo ich das vielleicht emotional erlebe, sondern es wirkt nach und soll wirken in unseren Alltag hinein. Johannes und Petrus sind, wie gewöhnlich steht hier, wie heißt es hier? Okay, in der Übersetzung steht nichts von gewöhnlich. Aber in einer anderen steht, sie gingen nach ihrer Gewohnheit um die Mittagszeit in den Tempel. Das ist wie, wenn du zur Arbeit gehst oder zu deinem Nachbarn Kaffee trinken. Und ich glaube auch nicht, dass Petrus und Johannes vorher 2 Stunden gebetet haben. Ich glaube auch nicht, dass sie eine Fastenwoche eingelegt haben. Sondern sie gingen in ihrem normalen Alltag dem nach, was sie immer tun. Und plötzlich sehen sie diesen Mann. Sie begegnen ihm und schauen ihm in die Augen. Und das ist das, was ich heute mitgeben möchte. Weißt du, was passieren muss, damit Gott durch dich seine Kraft wirksam werden lässt? Du musst den Menschen in die Augen schauen. Okay, jetzt denkst du, was ist das jetzt für ein psychologischer Trick? Ist überhaupt nicht so gemeint. Sondern, um Menschen in die Augen zu schauen, musst du Menschen nahe kommen. Du brauchst Zeit mit ihnen. Du musst mit ihnen Gemeinschaft haben. Du sollst zu ihnen hingehen. Nicht unbedingt so wie jetzt ich von der Bühne und ich gucke jetzt in die vorletzte Reihe jemand an und sage, guck mir in die Augen. Und von den 7, die da sitzen, weiß irgendwie keiner, wen ich jetzt anschaue. In die Augen schauen bedeutet, ich komme dem Ganzen näher. Ich komme der Person näher. Ich verbringe Zeit mit ihm, mit ihr. Ich respektiere sie. Ich nehmen Sie ein in meine Gemeinschaft. Und dann kommt dieser Moment, kommt diese Möglichkeit, indem ich ihn anschaue und sehe, da ist gerade etwas möglich. Jetzt ist so ein Gottesmoment. Jetzt ist etwas Besonderes. Ich weiß nicht, wie oft Petrus und Johannes an diesem Mann vorbeigegangen sind. Ich weiß nicht, wie oft sie ihn gar nicht bemerkt haben oder nicht daran gedacht haben. Aber an diesem Tag waren sie ihm so nahe und sie schauten ihn an und wussten, jetzt ist dieser Moment gekommen. Und dann forderten sie ihn auf und sagten, Silber habe ich nicht, Gold habe ich auch nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Was hast du? Was hast du deinem Nachbarn zu geben? Deinem Arbeitskollegen? Was hast du? Was hast du deinem Freund zu geben? Was hast du deinem Mann zu geben oder deinem Kind oder deinem Papa? Was hast du? Darf ich dir das kurz erklären? Ganz schnell, was du hast. In Epheser 1,13 heißt es, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus seinen Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr sein Eigentum seid. Was steht hier? An dem Tag, an dem du Jesus Christus angenommen hast als deinen Retter, an dem Tag, an dem du gläubig geworden bist, hat er dir seinen Heiligen Geist gegeben. Hörst du? Er hat dir, wenn du an Jesus Christus gläubig bist, den Heiligen Geist gegeben. Und jetzt nochmal die Frage, was hast du? Was hast du in dir? Wovon ist dein Herz voll? Und noch eine Bibelstelle. Und dann werden wir so langsam zum Ende kommen. 1. Korinther 1, 21 bis 22. Gott selbst ist es, der zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt. Ich schließe da an, wo ich aufgehört habe. Als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben. Als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Darf ich den Satz nochmal vorlesen? Der hat mich irgendwie voll umgehauen dieses Mal. Er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Was hast du? Wenn du an Jesus Christus gläubig geworden bist und ihn angenommen hast, dann hast du den Heiligen Geist in deinem Herzen. Jesus hat dir den Heiligen Geist schon gegeben. Er ist schon da. Aber es ist eine Anzahlung auf das, was er noch geben will. Wir predigen hier kein zwei Stufen, kein drei Stufen Modell oder irgendwas. Wir sind alle gerettet, die wir Jesus Christus haben. Wir haben alle den Heiligen Geist, den wir Jesus Christus haben. Aber da ist noch mehr. Er will noch mehr schenken. Natürlich können wir dieses noch mehr auslegen auf, ja, irgendwann kommt der Himmel und dann werden wir das in voller Fülle sehen und so weiter. Aber ich will heute dieses noch mehr anders erleben. Nämlich, wenn Gott den Heiligen Geist gibt, dann gibt er auch das, was dazugehört, nämlich die Kraft, nämlich die Gaben, nämlich die Auswirkungen, nämlich, dass wir hingehen und anfangen zu dienen. Und ich lade dich heute dazu ein, das Tun in den Vordergrund zu stellen. Wir werden heute nicht betteln, dass Gott uns erfüllt, okay? Wir werden heute nicht jammern, oh Gott, erfüll mich bitte, ich will das haben. Nein, wir werden heute bitten, dass Gott uns Kraft gibt, dass wir anfangen zu handeln. Wir sind nicht nur Botschafter, wir sind auch die Botschaft. Wir müssen dahin, wir müssen zu den Menschen, in ihre Umlaufbahn, in ihre Nähe, dass wir ihnen in die Augen schauen können und sagen, schau mich an. Ich habe kein Geld, ich habe kein Silber, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Was hast du? Du hast den Heiligen Geist in dir. Du hast die Kraft. Du hast das, was du brauchst, um Zeuge zu sein. Ich möchte dich jetzt dazu einladen. Darf ich dich einladen, aufzustehen? Ich möchte dich jetzt dazu einladen, deinen Mund aufzumachen. Wisst ihr, dass Worte Macht haben? Wisst ihr, dass Worte eine schöpferische Kraft haben? Gott schuf durch sein Wort. Und wir wollen jetzt Worte ausrufen, die neue Tatsachen schaffen in unserem Leben. Wir wollen über Gottes große Taten sprechen. Wir wollen sie ausrufen, in unserer Sprache oder in einer anderen, völlig egal. Ich lade dich dazu ein, dich dafür zu öffnen, dass du vielleicht nicht mehr bald Deutsch betest, sondern ein Südostkoreanisch mit Dialekt Wahili. Völlig egal. Lass es zu. Öffne deinen Mund. Sprich das aus. Das, was in deinem Herzen ist, soll rauskommen. Es soll proklamiert werden. Lasst uns, Elim Hannover, lasst uns dafür bekannt sein, dass wir dem Raum geben, dass wir das aussprechen. Wir wollen das zu Gott tun. Wir wollen Gott verherrlichen. Und er wohnt da, wo sein Volk ihn verherrlicht. Er thront da und er wirkt da.